Natur und über die Stimme gegeben wird. Jedes Versprechen schreibt sich an in ein System der Schrift, in ein verordnetes System der Schrift. Und das heißt, jede Revolution ist ein Übergang von einer Bürokratie zur anderen Bürokratie. Es ist eine Bewegung innerhalb der Bürokratie, es ist kein Ausstieg aus der Bürokratie. Und zwar nicht, weil die Revolution verfehlt oder vereinnahmt wird oder dekadent wird oder ihr Impuls verliert und so weiter, sondern von Anfang an und nicht nur von Anfang an, sondern vor der Bewegung der Revolution oder früher als die Revolution überhaupt angefangen hat. Das ist sozusagen eine völlig abwegige Vorstellung, dass die Revolution sozusagen ihre Kraft verliert und dann plötzlich sozusagen Institutionen diese Revolution ersticken, ja, die Revolution werden wir ersticken. Ganz im Gegenteil, es sind diese Institutionen, die diese Revolution erst möglich gemacht haben. Und dadurch, dass sie sie erst möglich gemacht haben, haben sie sie auch in diesem authentischen Sinne unmöglich gemacht. Und zwar vor ihrem Beginn. Das ist das theoretische Argument, das ist der berühmte theoretische Argument, der jetzt habe ich sozusagen wiederholt und viele kennen diese Argumente. Ich habe nur gedacht, dass ich sozusagen das in einer komprimierten Form wiederhole. Nun, aber warum klingt das irgendwie triumphierend? Ja, das heißt, warum hat man das Gefühl, wenn man Derrida liest, auch diese Kritik von Benjamin liest, warum hat man das Gefühl, dass hier nicht nur eine theoretische Wahrheit festgestellt wird, sondern irgendwelchen Sieg erinnert? Nun, wenn ich auf der einen Seite sage, dass wie diese Tradition haben, Foucault und als es sehr viele andere. Und die Wagner-Schule, die immer dieses Lebendige beschwören, ja, die immer beschwören, die Natur, die sozusagen geschundet ist, unterdrückt ist und so weiter, bis zu grünen, also, geht es in allen Möglichkeiten. Wir haben aber auch eine andere Linie, die sich manchmal so, manchmal anders formulieren. Und gerade in Frankreich, damalige Zeit, hatten wir zumindest zwei Autoren, die einer ziemlich konsequent und der andere nicht so konsequent, irgendwie die Natur mit keiner großen Liebe behandelt haben. Konsequent Roland Barthes. Sicherlich. Und zwar, für ihn war die Natur insgesamt unangenehm, der L'homme naturel besonders unangenehm und die ganze Rhetorik der Naturkraft. Ja, und vor allem in Bezug auf die Ästhetik und vor allem in Bezug auf die Kunst. Das heißt, diese ständige Beschwörung dessen, dass der Künstler, der Schriftsteller, der Autor, durch einer, also wie Kant das beschreibt, durch ein Genie, das heißt durch eine Naturkraft, die ihn innewohnt, zu dem werden, was sie sind. Dass dieser Naturkraft so mächtig ist und die so erhält, dass sie überfließt, dass sie dann die Konventionen überwinden, dass sie das Tabu brechen. Das ist sozusagen wie ein Wasser, ja. Also, Damm bricht, so bricht sozusagen der Künstler Tabus, ja, weil er so überfüllt wird von dieser Vitalität, von dieser Kraft und so weiter. Nun, es gibt bei Barthes auch ein theoretisches Argument, das immer wieder wiederholt wird, nämlich, dass die Sprache in ihrer eigenen Möglichkeit, in ihrem eigenen Spiel, viel mehr Tabus bricht als jedes Genie. Das heißt, wenn man meinetwegen einfach einen Computer nimmt und dann alle möglichen literarischen Floskeln da eingibt und diese Maschine also ein Programm steckt, dass sie alle diese Floskeln kombinieren soll, dann noch abweichen und davon und so weiter, dann wird es so, so etwas wie die Literatur der Gegenwart rauskommen. Das heißt, die kombinatorischen Möglichkeiten der Sprache sind jedem Schriftsteller bei weitem überlegen. Und genauso sind die kombinatorischen Möglichkeiten der Kunst, jedem Künstler bei weitem überlegen. Wie auch immer sich anstrengen kann, diese Möglichkeit nicht ausschöpfen. Und das bedeutet, dass der Künstler auf keinen Fall von seiner Natur geleitet wird, aber wenn schon, dann hat es keine Relevanz. Also im Endeffekt, was er tut, er realisiert Möglichkeiten des Mediums, der Sprache oder des Bildes, die Designer sowieso überstanden. Gleichzeitig aber klingt bei Roland Barthes dieser anklagende Ton viel, viel deutlicher noch als bei Lacan eigentlich auch, als bei Derrida. Er macht sozusagen die Bourgeoisie nicht, er macht die heutige Gesellschaft nicht, er macht die ganze Zivilisation nicht. Und er macht sie nicht, weil, sagen wir so, das ganze moderne Zivilisation und so sich bietet, wie so wie eine grüne Partei. Das heißt, die durch und durch bürgerliche Menschen, die sich aber als Teil der Natur vorstellen, denken. Das heißt, und das ist etwas, was er assoziiert mit einer gewissen Selbstzufriedenheit letztendlich. Das ist sozusagen das Bürgerliche schlechthin. Weil die Konventionen im weitesten Sinne des Wortes, ja, aristokratische Konventionen, als Beispiel, die Konventionen sind eine Herausforderung für den Menschen. Sie provozieren ihn durch Ehrgeiz und so. Aber sie provozieren durch die Leistungen. Und man kann den Menschen auch verurteilen. Ja, man kann den Menschen auch verurteilen. Oder ihm eine schlechte Note geben, sozusagen. Das ist eine Unfähigkeit, mit Konventionen umzugehen. Nun aber, diese Berufung auf die Natur schafft eine unglaubliche Entlastung für einen bürgerlichen Menschen. Und er sagt ja immer, man kann ja immer sagen, das ist meine Natur. Also das spricht meine, das ist meine Individualität, so bin ich. Und dadurch ist völlig entlastet und versinkt in eine absolute Selbstzufriedenheit. Einen solchen natürlichen Bürger sozusagen, der Bürger, der sich als Teil der Natur versteht, der kann man sozusagen mit nichts aus der Fassung bringen. Er ist absolut erstarrt in seinem Vertrauen zu seiner inneren Stimme. Ist überhaupt unempfindlich für die Konkurrenz, für die Exzellenz, für die Brillanz, für die, Aristokratie immer noch sehr empfindlich war. Man konnte den Menschen was zeigen. Weiter. Und heute geht es nicht, übrigens, wir wissen das aus Erfahrung, ja, das ist nicht von seiner, das was auch immer du sagst und was auch immer du tust, das Publikum reagiert immer gleich und sagt, ja, das ist alles schön und gut, aber ich bin der andere Meinung. Und wenn du sagst, naja, aber was ist deine Meinung, kannst du das formulieren, kann das nicht formulieren, nee, formulieren kannst du das nicht. Aber ich weiß, dass es halt meine Individualität so ist, dass ich keine andere Meinung habe. Das heißt, wir leben zunehmend tatsächlich in einer Kultur, in der die ganze bürgerliche Gesellschaft in dieser absoluten Stumme Selbstzufriedenheit versinkt. Und es nicht mehr möglich ist, überhaupt Differenzen unter den Menschen, unter ihren Fähigkeiten und ihren Beiträgen zu Schrift zu thematisieren. verschickt im weitesten Sinne des Wortes. Und das bringt uns auf den Punkt, den ich eigentlich thematisieren wollte, um das verständlich zu machen, was Derrida, wie Derrida mit Karl Schmitt reagiert. Und deswegen ja eigentlich das heute thematisieren wollte. Nämlich, was ist nach der allgemeinen Meinung, die er richtig ist, was ist denn nach allgemeiner Meinung der Dekonstruktion? Wie wird die Dekonstruktion überhaupt studiert? Man sagt, es ist die Auflösung, es ist richtig, es ist die Auflösung der Oppositionen im Spiel der Differenzen. Ja? Man kann auf der einen Seite nichts Authentisches in sich entdecken, das habe ich ausgeführt. Man kann allerdings ja auch keine Wahl treffen. Ja, nicht wahr? Man kann keine Wahl treffen zwischen A und B, zwischen einer und anderen Position. Man kann keine Wahl treffen zwischen Wahrheit und Nichtwahrheit, weil wenn ich Wahrheit denke, denke ich auch Nichtwahrheit gleichzeitig. Ja? Sozusagen Wahrheit ist, wie Nietzsche gesagt hat, ist im Wesen die Unwahrheit. Warum? Weil ich sehr, sehr, sehr viele verschiedene Varianten im Kopf habe, dessen, was ich sagen kann. Ja? Was auch immer, ich werde zum Beispiel gefragt, was ist dieser Tisch und was ist der Stuhl, was ist das und was ist jenes? Und ich habe im Grunde sofort tausende und tausende von möglichen Antworten. Und ich gebe eine Antwort, zum Beispiel, dass es sozusagen sicher diese Form gegebene LR. Ich habe tausende und tausende mögliche Antworten, aber ich gebe eine Antwort. Und diese Antwort klingt, oder zum Beispiel präsentiert wird, als Wahrheit. Also Wahrheit, alle anderen aber als Unwahrheit. Alle anderen tausende und tausende. Die supplementieren diese Wahrheit als Nummer. Das bedeutet aber, dass diese Wahl, die ich getroffen habe, dass ich diesen Satz gewählt habe, ist ja illusionär. Es ist illusionär, weil diese Wahrheit sozusagen in ihrem Wesen in Wahrheit ist. Diese Wahrheit ist zwar meine Behauptung, aber die Möglichkeit, sie überhaupt auszusprechen, darin beschlossen ist, dass diese Wahrheit genauso funktioniert wie auch die Unwahrheit. Ist sozusagen der Teil dieser Unwahrheit. Ist ein Satz unter allen diesen vielen anderen Sätzen. Und so hat auch der andere die Möglichkeit zu sagen, nein, du hast Unrecht, sondern das ist richtig. Ja, und geht weiter und weiter durch diese ganze Möglichkeit. Auf diese Weise können sehr, sehr viele, und das, was heißt viele, das heißt alle, Oppositionen auflösen. In dieser Spiel der Differenzen. Indem wir sagen, es geht nicht um Wahrheit und Unwahrheit, sondern es geht um einen Satz und tausend Sätze. Alle diese tausend Sätze unterscheiden sich voneinander. Sie sind alle different. Und ich kann einem diesen Satz, diesen Status der Wahrheit zuschlagen, nur weil ich dieses System der Differenzen habe und kann auch weitergehen. Und das heißt, statt einer Opposition Wahrheit und Unwahrheit, habe ich ein völlig anderes Modell. Ich habe diese Masse definiert. Das ist die Leistung der Dekonstruktion, die auch sehr oft missverstanden wird. Missverstanden wird, indem gesagt wird, das höre ich tausende und tausende Male wiederum und ist man in Amerika hört man immer wieder. Obwohl da viel mehr verbreitet wird. Dass Derrida und die Konstruktivisten so waren und so etwas behaupten, dass es keine Wahrheit gibt. Ja, so. Das wird überhaupt nicht behauptet. Ja? Und sicherlich gibt es ja Wahrheit und keiner hat was dagegen. Sondern man fragt sich nur, wie diese Wahrheit funktioniert und warum sie überhaupt formuliert werden kann. Und welche sprachliche, semantische, soziale dann sollen die Bedingungen, die überhaupt existieren müssen, um diese Wahrheit überhaupt zur Sprache zu bringen. Und das bedeutet, welche Grenzen diese Wahrheit hat, weil die Grenzen der Wahrheit, das sind die Grenzen dieser Welt, sie zur Sprache zu bringen. Und diese Grenzen sind ja auch da. Ja, keine Wahrheit ist unbegrenzt. Das ist der Einzige, was wirklich verleugnet, das nie verleugnet, in Frage gestellt wird, das ist die unbegrenzte Gültigkeit der Wahrheit über die sprachliche Bedingungen der Formulierung hinaus. Aber das ist eine völlig andere Formulierung, das ist die Formulierung vom Typ, es gibt keine Wahrheit und so weiter. Das ist völlig verkehrt, falsch. Worauf habe ich hinaus, ist es nicht was? Denn ist das geklärt, bleibt aber merkwürdigerweise diese Opposition. Sagen wir, Stimme, Schrift. Sagen wir, Natur, Verräumung. Und so weiter. Also diese Reihe. Die bleiben nicht dekonstruierbar. Auf einer sehr fundamentalen Art und Weise. Sie sind nicht dekonstruierbar, weil die Möglichkeit der Dekonstruktion inklusive ihrer eigenen Dekonstruktion, falls sie durchgeführt wird, beschlossen wird in der Wahl einer Möglichkeit. Das heißt, wenn ich die Schrift wähle, dann kann ich die Stimme dekonstruieren. Aber vielleicht tue ich ja gar nicht. Es gibt dieses Thema, wird übrigens zunehmend reflektiert auch bei Derrida und er geht zunehmend in diese Richtung und kommt wieder auf Kierkegaard zurück und viele andere, die sich gestellt haben vor einer Wahl, die diese unangenehme Komponente hat. Zwar ist es eine Wahl, man kann diese Wahl aber nicht formulieren und sozusagen beginnt man diese Wahl überhaupt zu thematisieren, hat man eine Vorentscheidung schon getroffen. Das heißt, beginnt man diese Opposition, Stimme und Schrift zu dekonstruieren, beginnt man damit zu arbeiten, in einer Richtung oder in der anderen, hat man schon die Vorentscheidung getroffen. Man hat sozusagen die Schrift schon gewählt. Man hat eine gewisse Richtung schon gewählt. Und das heißt, man hat sich mit einer gewissen Macht identifiziert. Das hat übrigens Derrida von Anfang an verstanden, hat von Anfang an gesagt, eigentlich kann man nicht friedlich sein. Das verbindet ihn mit Carl Schmitt auf eine sehr komplizierte Art und Weise. Wie er verbindet, das werden wir sehen, was er damit tut. Aber wo die Affinität liegt, warum Carl Schmitt? Es scheint, dass es keine Verbindung sein könnte. Weil Carl Schmitt trennt ganz klar Freund und Feind. Ja? Das ist eine absolute Schaffertrennung. Das ist eine absolute Opposition. Und es scheint nichts Einfacheres zu sein, als diese zu dekonstruieren. Ja, mit Mitteln, die man immer zur Verfügung hat, um überhaupt Dekonstruktion vorzunehmen. Nur tut das Derrida aber nicht. Das war für mich wichtig. Weil er sich die Frage stellt, und zwar mehr und mehr zu nehmen, die Frage stellt, was sind seine Schüler, was sind seine Kollegen, auch in der dekonstruktivistischen Bewegung. Und man sagt öfter und öfter, sie sind eine Sekte, sie sind eine geschlossene Gemeinschaft, die von Feinden umgeben. Das heißt, es gibt eine merkwürdige Vorentscheidung, die übersehen wird, und von der immer wieder indirekt zugibt, ja, dass er sie übersehen hat. Das ist eine Vorentscheidung einfach zugunsten dieser Praxis. Dann hat man diese Praxis überhaupt angefangen, dann scheint es so, als ob diese Wahl gar nicht stattgefunden hat. weil alle Möglichkeiten der Opposition dort abgebaut. Wie ist das überhaupt mit dieser Vorentscheidung? Wie ist das überhaupt mit diesem Anfang der einen auf der Seite des Diskurses steht, auf der Seite der Differenz steht und auch auf der Seite einer gewissen Macht steht, die Macht der Schrift ist. Und von der ich noch zusätzlich sagen würde, ohne sozusagen in die zu offensichtliche Falle zu gehen oder gehen zu wollen, man muss ja nicht vergessen, Derrida ist Jude, Roland Barthes ist Jude und so geht es weiter. Und kommen wir auf die europäische Geschichte zurück, dann merken wir, was mit den Juden passiert ist. Sie haben gut gelebt in zentralistischen Staaten und unter dem Schutz der Schrift und der Schutz der Bürokratie und so weiter und so fort und der Schutz der Verfassung, der Schutz des Gesetzes. Kam es zu einer spontanen Erhebung zum Lohn der Torel in einer Form oder anderen und wurden sie sofort abgeschlachtet. Ja. Das heißt, es gibt ja auch ja, Juden und, sagen wir, und dann gibt es Homosexuelle, ja? Die andere Hälfte. Das heißt, plötzlich wird etwas thematisiert, wie die Minderheit. Aber die Minderheit wird nicht thematisiert, wie. Und das ist, da ist ja der Reda eigentlich total missverstanden in Amerika, ja, weitgehend. Er versucht auch das zu kriegen. Das heißt, es wird etwas thematisiert, was, sagen wir Rousseau, was Lévi-Strauss in der Tat übersehen hat. Die Idee der Revolution, der Natur und so weiter, hat etwas mit einer Solidarität zu tun. Sozusagen mit dem Lebendigen. So dass ich das Gefühl habe, es gibt eine riesige Solidarität mit dem Kosmischen, mit dem Lebendigen, mit allen anderen Lebewesen, mit allen anderen Menschen, durch diese Zugehörigkeit einfach zum Leben. Das ist von mir. Und das ist sozusagen massiv, das ist viel. Auf der anderen Seite, es gibt eine kleine Clique. Vielleicht ist es eine Maschine, aber es scheint riesig zu sein. Aber es ist letztendlich eine Clique, das ist so ein Aggregat. Das Schrift ist eine Bibliothek. Ja. Das heißt, wenn man alle Bibliotheken zusammennimmt, wenn man alle Maschinen zusammennimmt, wenn man das alles zusammennimmt, das ist zwar viel, aber es ist immer noch weniger als Erde, es ist weniger als Ozean, es ist weniger als Mensch, der ein ozeanisches Gefühl in sich hat. Es ist weniger als das Leben. Und so haben wir das Gefühl, dass zwar kämpfen, also meinetwegen James Bond und so weiter, oder Sylvester Stallone, ja, er kämpft immer als Repräsentant des Lebendigen, das ist meistens halt Nacht, ja, gegen die Maschine, also die Gegner sind immer gut gekleidet, ja, gegen die Konvention. Es ist auch ein Held, ein prosaistischer Held, sozusagen gegen ein System der Schrift, gegen die Schrift und gegen die Zivilisation und gegen die Maschinen. Nur auch Bürokratie. Nur aber gleichzeitig, obwohl er der einzelne ist, warum siegt er? Weil im Endeffekt repräsentiert er diese riesige Natur. Die Natur ist ja nun doch größer. Ja. Also die Revolution siegt, nun siegen, weil die Mehrheit der Bevölkerung irgendwie dahinter steht. Und aber diese Solidarität irgendwie macht so einen Klick, ja, irgendwo. Ja. Das funktioniert irgendwo nicht so richtig. Das heißt, ist man in so einer schwierigen Position als Homosexueller, als Jude, ja. Man verliert dieses Gefühl der Solidarität, ja. Und zwar durch die Perversion der Natur. Und das ist ein großes Thema von Foucault, wir werden darüber versprechen. Das heißt, wer das Gefühl hat, dass bei ihm die Natur pervertiert ist, auf eine Weise oder andere, der kann sich mit der Natur nicht mehr versöhnen. Und er kann dieses Lobmeterei nicht mehr beschwören, weil er das Gefühl hat, diese Lobmeterei zu vernichtet ihn. Dann geht er zum Gesetz, zur Schrift oder zur Bürokratie und zum König. Und das ist sozusagen, das ist die große Lehre des 19. und 20. Jahrhunderts, ja, dass die Solidarität des Lebendigen, die Solidarität der Natur, diese Einheit der aller Lebewesen plötzlich versagt, wenn es sich herausgestellt ist, dass ich ein Pervertierter bin. Na gut, aber wer ist es nicht oder was könnte es denn sein? Irgendwo verbreitet sich also ein ungutes Gefühl, eine Ambivalenz. Man verliert diese Sicherheit, die man im 18. und 19. Jahrhundert immer noch hatte, dass die Natur in ihm eine gesunde Natur, eine wahre Natur, eine authentische Natur ist, so wie sie sein sollte. Einfach weil er zu lange gelebt hat, in dieser oder jener Situation, irgendwo abgedreht und so weiter. Und er weiß nicht genau, was eigentlich passiert, wenn er diese Natur beschreibt. Nun, was sind die Themen, die schon am Ende des 19. Jahrhunderts in allen möglichen Formen heraufbeschworen werden, von bei den Dekadenten verschiedener Art. Und auch heute, sicherlich bei den Serienkiller, um auf das Beispiel zu kommen, im amerikanischen Kino. Der Serienkiller unterscheidet sich absolut nicht vom Helden. Ja, genauso wie der Held kämpft er gegen die Maschine, gegen die Verfassung, gegen die Gesellschaft und. Aber plötzlich sind alle auf der Seite der Straße. Warum? Weil es uns scheint, dass seine Natur ist eine pervertierte Natur. Das ist nicht die Natur, die wir sozusagen im Sinne haben, wenn wir die Natur sagen. Es ist für uns kein Held, weil seine pervertierte Natur die Solidarität mit der anderen und repräsentativen Funktion nicht mehr hat. Er kann mich nicht mehr repräsentieren, weil er nicht von der gleichen Natur ist wie ich. Und das bedeutet, dass sein Sieg über das Gesetz, nicht mein Sieg ist. Wenn Sylvester Stallone oder James Bond über das Gesetz, über die Schrift triumphieren, dann ist es mein Sieg. Wenn sie Serienkiller triumphieren würde, ja, das ist eher meine Niederlage. Und sodass ich, und da keiner heutzutage weiß vom anderen, was er eigentlich ist, ist denn Sylvester Stallone oder Serienkiller? Ist der Sieg seiner Natur mein Sieg oder ist es Sieg über mich? Weil ich nicht mehr weiß, welche Natur die authentische ist und mit mir meiner verbunden in diesem Sinne. Ja. Welche Natur diese Solidarität in mir beschwört und welche Natur eine pervertierte ist und mich da tendenziell durch eine Erhebung der Gefühle, wie der Zeit des 22. dass sich von der französischen Revolution und von der Oktoberrevolution nichts unterscheidet. Ja. Das heißt, das Volk erhebt sich. Ja. Also die Gefühle kommen hoch, die Natur spricht, ihre laute Stimme sozusagen und übertönt die Schrift. Ja. Das war die gleiche Frage. Aber plötzlich habe ich das Gefühl, es geht etwas schief und es ist nicht meine Natur. Ja. Ich sage es warum, weil ich in einer gewissen Tradition lebe. Nun erlebe ich das, beginne ich ein bisschen anderen Augen zu sehen, diese Köpfe, ja, nicht wahr? Die Köpfe waren so scheiße gekürzt, aber damals gezeigt wurden. Ja. Beginne ich mich nicht mit den Bellen zu solidarisieren, sondern wie ich auch unter Umständen. Also es war klar zu sagen gesehen, wenn wir das Und weiß, hat man diesen Auftrag an diese Puffer gestanden. Weil man gedacht hat, sie repräsentieren schon keine Natur, ist für ihre europäische Ursprung und ihre Beteiligung an diesen Schritten so dermaßen pervertiert, schon über Generationen, dass sie zu dieser Solidarität sozusagen der Lohn zu rauchen hat, das ist ein Fehl, sind sie gar nicht mehr dazu.